Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Taylor Swift just named Times Person of the Year, but she's more than just a pop icon. She's a business powerhouse.
Hallo Sophie.
Hi Christoph. Sie ist aktuell wohl eines der am meisten besprochenen Phänomene, Taylor Swift. Wir haben es gerade schon gehört. Christoph, was hältst du eigentlich von Taylor Swift? Aber bitte ganz, ganz ehrlich, bist du ein Swiftie, ja oder nein?
Was ist die politisch korrekte Antwort? Ja, oder? Ganz unabhängig davon. Ja, ich bin ein Stück weit ein Swiftie, das gebe ich tatsächlich zu.
Und warum?
Musikalisch, glaube ich, wird sie mich nicht so richtig begeistern. Ich finde sie musikalisch, jetzt muss ich mich vorsichtig ausdrücken, eher überschaubar talentiert. Ich darf jetzt nichts Falsches sagen, aber
schon zu spät.
Als kulturelles Phänomen, als soziales Phänomen, als Unternehmerin, als Musikerin, als Performerin ist sie eine Jahrhunderterscheinung, weiß ich nicht, aber eine Jahrzehnt- oder eine Halbjahrhundertserscheinung mindestens.
Okay, du klingst halb überzeugt, aber immer noch ein bisschen, als müssten wir dich noch überzeugen. Taylor Swift ist ja gerade auf ihrer Eras-Tour. Die Eras-Tour von Taylor Swift ist eine ihrer ambitioniertesten und spektakulärsten Konzerttourneen, die im Jahr 2023 begonnen hat und eine Hommage an die verschiedenen Phasen ihrer musikalischen Karriere ist, die sie seit ihrem Debüt durchlaufen hat.
An diesem Wochenende hat Taylor Swift ihre letzte Show in Deutschland gespielt. Am Sonntag fand das Konzert in München statt. 70.000 Menschen waren zugegen im Olympiastadion, aber das eigentliche Spektakel, das fand vor der Konzerthalle auf den Hügeln vor der Konzerthalle statt. Knapp 40.000 Menschen sind zum Taylor Swift Konzert gekommen, obwohl sie gar keine eigenen Karten hatten. Sie haben vom Olympiaberg aus zugeschaut, mitgesungen, getanzt, haben ein Happening, ein Festival daraus gemacht. Die Bilder stehen überall online und sind wirklich beeindruckend. Tausende von Menschen auf den Hügeln von München. Völlig verrückt, was Taylor Swift auslöst. Das hat man wirklich bei Konzerten, nach meiner Erinnerung, noch nie gesehen, dass so viele Menschen kommen, obwohl sie gar kein Ticket haben und außen vor dem Stadion mitfeiern.
Das unabhängige Forschungsinstitut Common Sense hat berechnet, dass die gesamte Eras-Tour in den USA zu Verbraucherausgaben in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar führen könnte. Und das wäre mehr als das Bruttoinlandsprodukt von 35 Ländern.
Und deswegen behandeln wir Taylor Swift heute auch in der Folge des Hi-Podcasts, denn sie ist neben dem musikalischen und sozialen Phänomen auch ein wirtschaftliches Phänomen. Umsatz in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar alleine in den USA. Das ist wirklich beeindruckend. Man spricht deswegen auch schon von Worten wie Swiftflation oder Swiftonomics. In den vergangenen Jahren tauchen diese Worte immer häufiger auf, denn Taylor Swift ist ein ökonomisches Phänomen geworden, und zwar nicht nur ein mikroökonomisches Phänomen, sondern auch ein makroökonomisches. Wir möchten den Taylor Swift Hype heute, zumindest was die wirtschaftlichen Aspekte angeht, einmal genauer unter die Lupe nehmen und schauen, was eigentlich wirklich dran ist am Swift Factor.
Starten wir also in die Folge, oder?
Starten wir.
Der Hype Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Und das ist heute unser Thema.
Wie Taylor Swift die Wirtschaft beeinflusst. Zunächst einmal die Frage, wer genau ist Taylor Swift eigentlich? Das muss man heutzutage eigentlich kaum noch erklären. Aber Leuten wie mir musste man es vor einiger Zeit tatsächlich noch erklären. Deswegen gibt es vielleicht den einen oder die andere, die das noch nicht so genau gehört hat.
Taylor Swift ist eine US-amerikanische Sängerin und Songwriterin, die zu den bekanntesten und erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikindustrie gehört. Geboren wurde sie am 13. Dezember 1989 in Reading, Pennsylvania, und dort begann sie ihre Karriere im jungen Alter und entwickelte sich ganz schnell zu einem der prägendsten Gesichter der Pop- und Country-Musik.
Und damit beginnt schon die erste Außergewöhnlichkeit. Sie ist eben keine Südstaatlerin. Pennsylvania gehört zu den Nordstaaten. Sie ist also sozusagen nicht unten in Texas oder so geboren, sondern in Pennsylvania. Und sie ist dann mit 14 Jahren mit ihren Eltern umgezogen nach Nashville in Tennessee und hat dort die dortige Musik aufgegriffen. Country Music wird da hauptsächlich gespielt. Und diesen Country-Sound, der ist ihr erster Sound geworden. Von dort aus hat sie sich weiterentwickelt. Also ein erstes künstlerisches Phänomen. Das selbstbetitelte Debütalbum erschien 2006 und brachte ihr die ersten Erfolge ein. Unter anderem die Hitsingle Tim McCraw. Ihr zweites Album, Fearless, kam 2008 heraus und katapultierte sie endgültig in einen frühen Superstar-Status. Da gehören Songs dazu wie Love Story oder You Belong With Me. Sie gewann mit dem Album mehrere Grammy Awards, darunter das Album des Jahres. Ein Raketenstart, aber als Country-Künstlerin.
Und Taylor Swift ist bekannt für ihre Fähigkeit, musikalische Genres zu wechseln. Man kennt das vielleicht von Madonna. Und während sie ihre Karriere, wie du gerade gesagt hast, im Country begonnen hat, ist sie dann mit ihrem fünften Album, 1989, wir haben es eben gehört, das ist ihr Geburtsjahr, ist sie erfolgreich zu Pop übergesiedelt. Und auch dieses Album mit Hits wie Shake It Off oder Blank Space, die kennen wir alle aus dem Radio, hat sie Grammys gewonnen. Und zwar für Album des Jahres.
Und genau das ist ein seltenes Phänomen. Wenige Country-Stars schaffen es, hinüberzuwechseln in den Pop. Das spricht für ihre Vielseitigkeit. In den folgenden Jahren hat Taylor Swift sich dann vom Pop aus weiterentwickelt. Sie ist eine richtige Sängerin-Songwriterin geworden, die mit vielen unterschiedlichen Stilen experimentiert. Ihr Album Reputation zum Beispiel 2017 zeigte eine dunklere, elektronischere Seite von ihr, während Lover 2019 eine Rückkehr zu dem helleren, poppigeren Sound markierte. Dann kamen im Jahr 2020 die beiden Alben Folklore und das Schwesteralbum Evermore. Und damit zeigte sie sich introspektiver, also gar nicht so nach außen gekehrt. Sie schlug eine Indie-Folk-Richtung ein und wurde dafür von der Kritik hochgelobt. Wieder einmal eine neue Erfindung. Country zu Pop, Pop zu Elektronik, Elektronik zu Folk und von extrovertiert auf introvertiert. Das ist schon außergewöhnlich für eine Künstlerin.
Und was sie gerade so besonders macht, ist, du hattest es gerade angesprochen, ihr Talent als Songwriterin. Ihre Texte sind oft sehr persönlich, sie erzählt Geschichten aus ihrem Leben, spricht über Gefühle, Beziehungen. Manchmal weiß man sogar, um welche Person es sich handelt und hat dadurch eine sehr enge Verbindung zu ihren Fans.
The saying, like, don't ever meet your heroes, it doesn't apply to
Taylor Swift at all.
She's just like, she's so amazing.
Battle brewing in the music business. Superstar Taylor Swift abruptly pulling all of her albums from the streaming service Spotify just days after the release of her hot new album 1989. Well, now Spotify is working very hard to try to win her back.
Taylor Swift hat in den letzten Jahren eine bedeutende Rolle in der Diskussion um die Vergütung von Künstlern durch Streamingdienste gespielt. Im Jahr 2014 hat sich Taylor Swift komplett von Spotify zurückgezogen. Und als Grund hat sie angegeben, dass sie findet, dass Spotify Künstler nicht angemessen genug bezahlt.
Für einen einzelnen Stream bekommt ein Künstler, eine Künstlerin 0,0033 Euro. Das entspricht 0,3 Cent. Das bedeutet, dass 100 Streams gerade einmal 34 Cent einbringen. Und bei 1 Million Streams zahlt Spotify etwa 3.400 Euro aus. Ein Song muss außerdem mindestens 1000 Streams aufweisen, bevor es überhaupt zu einer Auszahlung kommt. Im vergangenen Jahr hat Taylor Swift, Medienberichten zufolge, ungefähr 170 Millionen Dollar mit Streams verdient, aber eben auch nur zu 0,3 Cent pro Stream. Das bedeutet, sie hat unglaublich viel Zuhörerschaft aufgebaut, aber verdient damit immer noch sehr viel Geld, aber pro Stream eben sehr wenig. Sie kann sehr gut davon leben, viele andere können das eben nicht.
Im Jahr 2015 wandte sie sich dann sogar gegen Apple Music, denn Apple plante während der dreimonatigen kostenlosen Probezeit für Nutzer keine Zahlungen an Künstler mehr zu leisten. Sie hat dann einen offenen Brief verfasst und in dem kritisierte sie diese Entscheidung scharf. Das führte dazu, dass Apple seine Politik tatsächlich änderte und zusagte, Künstler auch während der Probezeit zu vergüten. Das war ein sehr bedeutender Sieg für Künstlerrechte und für alle Künstler und wieder mal ein Zeichen dafür, welchen Einfluss Taylor Swift in der Musikindustrie hat. Im Interview mit Apple sagte sie dazu,
like when I bring in a song that I've written 100%. Like nowadays, some producers will not produce something that they didn't have a co-write on. We really haven't figured out a way to compensate the creators. And that's something that I'm always going to be very vocal about until I feel like it's fixed. I definitely want to, when I write a song 100%, I want credit for that.
Und das muss man sich mal vorstellen, die Probezeit, von der die Rede ist, war ja nicht die Probezeit eines bestimmten Künstlers, einer Künstlerin bei Apple, sondern es war die Probezeit von Apple beim Publikum. Apple wollte also als Milliardenunternehmen mit Milliarden auf dem Konto das unternehmerische Risiko dafür, ob Apple Music ankommt oder nicht ankommt, abladen bei den Künstlerinnen und Künstlern, also bei den Lieferanten. Das ist schon ein ganz schönes Ding und wenn Taylor Swift sich nicht dagegen gewandt hätte, wären sie wahrscheinlich auch damit durchgekommen.
Sie ist dann erst im Jahr 2017 zurückgekehrt zu den Plattformen Spotify und allen anderen Streaming-Plattformen. Aber es gibt noch etwas, für das Taylor Swift bekannt ist. Sie hat die bahnbrechende Entscheidung getroffen, ihre ersten 6 Alben neu aufzunehmen. Neu aufnehmen, wieso das?
Diese Entscheidung geht auf einen öffentlichen Streit und damit sind wir wieder beim Thema Wirtschaft mit ihrer ehemaligen Plattenfirma zurück. Diese Plattenfirma, die heißt Big Machine Records und der neue Eigentümer heißt Scooter Braun. Taylor Swift besaß nicht die Masteraufnahmen an ihren 6 Alben, was bedeutet, dass sie keine Kontrolle über die Nutzung dieser Originalaufnahmen hatte. Also die Musikrechte, auch ganz interessant in der Musikwirtschaft, liegen beim Musikverlag, also bei der Plattenfirma könnte man sagen, auch wenn das nochmal ein kleiner Unterschied ist zwischen Musikverlag und Plattenfirma, aber da lagen die Rechte. Als Komponistin der Musik und als Dichterin der Texte hat sie zwar die Urheberrechte daran, aber die konkrete Aufnahme, die liegt bei der Plattenfirma. Und sie musste sich damals entgegenhalten lassen, dass sie die Rechte an den eigenen Werken, an diesen eigenen 6 Alben nicht mehr besitzt. Und was hat sie gemacht? Sie hat sich dafür entschlossen, es einfach alles neu aufzunehmen.
Genau, nachdem ihr Vertrag mit Big Machine ausgelaufen war, ist sie erstmal zu Republic Records und Universal Music Group rübergelaufen, wo sie dann die Kontrolle über ihre zukünftigen Masteraufnahmen behalten sollte. Um sich ihre künstlerische Unabhängigkeit zu sichern, hat sie dann angefangen, wie du schon gesagt hast, ihre alten Alben einfach neu aufzunehmen und die zu veröffentlichen. Und diese neuen Versionen, die werden alle als Taylor's Version bezeichnet und enthalten nicht nur die originalen Songs, sondern auch immer zusätzliche neue Tracks, die sie damals quasi noch zusätzlich hatte.
Also da kennt sich jemand wirklich mit Urheberrecht aus, denn als Komponistin der Musik und als Dichterin der Texte besitzt sie die Urheberpersönlichkeitsrechte an genau diesen Werken, aber nicht an der Aufnahme. Die Aufnahmerechte, also die konkrete Musik, die im Studio aufgenommen wurde, die hat sie abgegeben an ihre alte Plattenfirma. Und durch das Neuaufnehmen hat sie sozusagen ein neues Werk geschaffen. Das durfte sie deswegen, weil sie als Komponistin und als Dichterin ja sozusagen das Material zur Verfügung gestellt hat. Und durch die Neuaufnahme konnte sie diese Alben wieder unter ihre Herrschaft bringen. Das kommt auch nicht so oft vor, dass Künstlerinnen und Künstler, Bands, so viel von Urheberrecht verstehen und so gut beraten sind, dass sie einen so krassen Schritt wagen, es einfach nochmal alles von vorne aufzunehmen.
Wir hören dazu jetzt einmal Taylor Swift selbst, die von Nichelle Turner für Entertainment Tonight interviewt worden ist.
And I know it's been really important for you to own your own music. And above that, you've also been a real champion for other artists to own their own music as well. So what was it like going back, revisiting that era and doing it all over again?
It was an amazing experience. And one of the things about the whole discussion over music ownership is that this was something that started out as a really hard thing I went through. The fans are the people who turned it into something very empowering, where when they were just saying to me over and over again, we want to listen to your versions. If you redo it, that's what we'll listen to. So if they hadn't done that, I don't think I'd be having this amazing, exciting experience of being here and you're here, and there's a short film of one of my favorite songs I've ever written. And so that's all the fans doing. And so this is really, I just wanted to think about what could I do over the course of 1 week that would make them as happy, or try to make them as happy as they've made me.
Taylor Swift stellt derzeit einen Rekord nach dem anderen auf und das nicht nur bei Musikpreisen wie ihren 14 Grammys. Denn der Superstar wird auch immer mehr zum Wirtschaftsfaktor. Aber was ist wirklich dran an den Swiftonomics? Schauen wir einmal auf die Eras Tour Zahlen.
I really just went to this place where I was like, I'm gonna prove myself. I'm gonna make sure people know I deserve to be here.
The New York Times said, by making pop with almost no contemporary references, Miss Swift is aiming somewhere even higher, a mode of timelessness few pop stars even bother aspiring to.
Taylor Swift has done something only the Beatles have done. An album at number one for 6 weeks for 4 consecutive albums.
One magazine headline said it best. Taylor Swift is the music industry.
Beim Vorverkauf für die Eras Tour, da brach tatsächlich die Internetseite zusammen. Ergatterte man eines der begehrten Tickets, musste man Ticketpreise zwischen 100 und 800 Euro bezahlen.
Ihr zur Tour gehöriger Konzertfilm Taylor Swift The Eras Tour wurde innerhalb der ersten 3 Monate der umsatzstärkste Konzertfilm überhaupt. Mittlerweile spielte er mehr als 260 Millionen US-Dollar ein. Insgesamt spielt Swift 152 Konzerte auf 5 Kontinenten. Jede Show ist 3,5 Stunden lang und die Setlist besteht aus über 40 Liedern.
Und die Swifties, die pflegen natürlich die Wikipedia-Seite ganz intensiv. Wenn man auf Wikipedia nachschaut über die Eras Tour, da findet man die komplette Setlist und wie sie sich geändert hat. Ich glaube, wir sind jetzt gerade in der 9. Iteration der Setlist. Das, was sie jetzt gerade in Deutschland gespielt hat, ist die 9. Iteration der Setlist bei Wikipedia. Alles ganz glänzend dokumentiert. Einnahmen pro Veranstaltung ungefähr 13 Millionen Dollar. Nach rund 22 Konzerten soll die Sängerin ungefähr 300 Millionen Dollar eingespielt haben. Mittlerweile sind es mehr als 1 Milliarde Dollar. Die Eras Tour ist somit die umsatzstärkste Tournee aller Zeiten. Das schlägt die Rolling Stones, die eigentlich schon seit einem halben Jahrhundert auf Tournee sind. Und das schlägt Bob Dylan und alle, die als Tourkünstler sehr erfolgreich waren. Die Eras Tour löst damit die erfolgreichste Tournee der Welt ab. Und das war Elton John mit seiner Farewell Yellow Brick Road Tour. Schwierig auszusprechen. Farewell Yellow Brick Road Tour, die nach über 300 Shows etwa 939 Millionen Dollar eingespielt hatte.
Aber Taylor Swift behält nicht alle Einnahmen für sich. Sie soll eine sehr großzügige Arbeitgeberin sein. Insgesamt 55 Millionen US-Dollar Boni, also Bonus, soll sie an ihre Mitarbeiter ausgezahlt haben. Darunter sind die Tänzer, die Tontechniker und die Caterer und auch die Truckfahrer. Und in jeder Stadt, in der sie entlang der Eras Tour kommt, spendet sie immer Rekordsummen an gemeinnützige Unternehmungen, wie zum Beispiel die Tafel. Taylor Swift beeinflusst aber nicht nur ihre eigenen Einnahmen und die ihrer Mitarbeiter positiv, sondern sie trägt auch erheblich zum Wirtschaftswachstum bei.
Taylor did bring in, I think it was $5.7 billion to the American economy just from the Eras Tour. I mean, she took home $4.1 billion, so good for her, but she almost brought in, you know, $6 billion to the rest of America. And I think it's just because, you know, there's this feeling that there hasn't really been an artist like her, I guess, in recent history. I mean, there's definitely Beyonce, who also had a big, big impact mm-hmm. on the American economy with her tour this year. But it's just like a very big, loyal fandom. And I think that, you know, I've been talking to experts about, you know, figures like this, and there's nothing really like her, especially with young women who have their own, you know, money now. A lot, you know, you think of teen girls who follow Taylor Swift, but we're also talking about 20-year-olds, 30-year-olds, 40-year-olds who have been listening to her for decades at this point. And they have the money and the spending power to use it on Taylor Swift, and that's kind of part of the reason why we're seeing that.
Das war Mariana Alfaro. Sie ist Reporterin für die Washington Post und sie bespricht bei CBS News den Einfluss von Taylor Swift und sagt, so etwas habe es bisher noch nie gegeben.
Laut dem Manager-Magazin füllt die Sängerin in den USA insgesamt 52 Mal ein Stadion. Ihre Fans, die sogenannten Swifties, geben dabei insgesamt 4,6 Milliarden US-Dollar, also etwa 4,2 Milliarden Euro aus, wie eine Studie des Marktforschungsunternehmens Question Pro ergeben hat. Diese Ausgaben umfassen Kosten für Hotels, Verkehrsmittel, Essen und Merchandising und kurbeln den lokalen Tourismus in den Städten der Konzerte erheblich an. Durchschnittlich gibt ein Fan also 1.300 US-Dollar oder 1.200 Euro pro Konzert aus. Also eine ziemlich große Summe, gerade wenn man bedenkt, dass viele junge Frauen zu den Konzerten gehen.
Dan Fleetwood ist Präsident von Question Pro Research and Insights und er verdeutlicht den wirtschaftlichen Einfluss von Taylor Swift mit einem Vergleich. Er sagt, Zitat, wäre Taylor Swift eine Volkswirtschaft, dann wäre diese Volkswirtschaft größer als die Volkswirtschaft von 50 anderen Ländern. Wäre sie ein Unternehmen, dann wäre sie mit einem Net Promoter Score die viertbeliebteste Marke der Welt und ihre Loyalitätszahlen ähneln denen von treuen Untertanen eines Königshauses. Zitat Ende. Net Promoter Score, vielen von Ihnen und euch bekannt als NPS, gibt an, wie weit Menschen, die ein bestimmtes Produkt nutzen, bereit sind, es ihren besten Freundinnen und Freunden zu empfehlen. Also NPS, gemessen die viertbeliebteste Marke der Welt.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Was können wir also von Taylor Swift lernen? Den Wert der eigenen Arbeit schätzen. Taylor Swift hat konsequent darauf bestanden, dass ihre Arbeit den richtigen Wert erhält. Ihr Boykott von Spotify im Jahr 2014 und ihr offener Brief an Apple Music im Jahr 2015 sind Beispiele dafür. Die Lektion hier ist, dass es wichtig ist, den Wert der eigenen Arbeit zu erkennen und zu verteidigen, wenn es bedeutet, gegen Branchenriesen anzutreten. Und die Kontrolle über das eigene Werk behalten. Die Entscheidung von Taylor Swift, ihre ersten 6 Alben neu aufzunehmen, um die Kontrolle über ihre Masteraufnahmen zurückzugewinnen, zeigt die Bedeutung der Eigentümerschaft. In der Geschäftswelt ist es entscheidend, die Kontrolle über die eigenen Produkte und kreativen Werke zu behalten, um langfristig finanzielle und strategische Vorteile zu sichern. Außerdem ist es wichtig, flexibel und anpassungsfähig zu sein. Auch das hat Taylor Swift gezeigt, denn in ihrer musikalischen Karriere ist sie durch viele verschiedene Genres gegangen. Von Country zu Pop, zu Folk, zu Electro, das hatten wir vorhin gehört. Und diese Anpassungsfähigkeit hat ihr geholfen, eine breite und loyale Fangemeinde aufzubauen. Im Geschäftsleben ist es ebenso wichtig, flexibel zu bleiben und sich an Marktveränderungen anzupassen, um relevant und erfolgreich zu sein.
Ja, und ich nehme mit, auch für Musiker gilt, eine starke Marke aufzubauen. Taylor Swift hat ihre Marke wirklich sorgfältig und sehr strategisch aufgebaut. Und das hat ihr geholfen, eine starke und loyale Fangemeinde zu schaffen. Wer sich ein solches Taylor Swift-Konzert anschaut, der sieht diese vielen kleinen Details, die Freundschaftsarmbänder, das kleine Mädchen, das den Hut geschenkt bekommt. Immer wenn sie ein Konzert gibt, sind diese Elemente mit dabei, sind mit vorhanden. Jeder weiß, was sich hinter der Marke Taylor Swift verbirgt. Es sind sympathische Werte, sie sind verlässlich, es ist immer sozusagen wie das Gleiche, aber auf eine kreative Art und Weise immer auch abwechslungsreich. Eine starke Marke kann von unschätzbarem Vorteil sein. Dann transparente und authentische Kommunikation. Taylor Swift ist bekannt für ihre offene und ehrliche Kommunikation mit den Fans. Sie schreibt über ihre Gedanken und Gefühle. Sie schreibt ihre Songs so, hat sie in einem Konzert in Deutschland in Gelsenkirchen gesagt, wie Dear Diary, liebes Tagebuch. Sie äußert sich so, als würde sie in ihr direktes Tagebuch schreiben. Ihre innersten Gedanken legt sie nach außen offen, obwohl man eigentlich sagen würde, das könnte peinlich sein, das kann gegen einen verwendet werden. Aber nein, sie beweist, dass es oft gut ist, transparent und authentisch zu kommunizieren. Und letzter Punkt, den ich mitnehme, soziale Verantwortung und Einfluss nutzen. Sie nutzt ihre Plattform, um politische und soziale Themen bekannter zu machen, um sich einzusetzen für Künstlerrechte, für die Rechte queerer Menschen. Unternehmen können von diesem Beispiel vielleicht auch lernen und ihre Position noch stärker nutzen als in der Vergangenheit, um positive Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken. Die Gesellschaft, die gibt es einem wieder zurück.
Und das war's auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Christoph, bist du am Ende dieser Folge ein Swiftie? Wie sieht's aus?
Natürlich bin ich ein Swiftie. Was soll ich jetzt noch sagen? Bin sehr beeindruckt. Wenn vielleicht auch aus anderen Gründen als du. Du bist musikalisch ein Swiftie, oder?
Ja, aber natürlich auch ökonomisch.
Ja, und ich finde das ein unglaubliches Phänomen. Musikalisch hat sie mich noch nicht... Sie singt immer in einer Oktave. Das ist das, was mich stört. Aber jetzt habe ich mich wahrscheinlich bei allen Swifties unmöglich gemacht. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Also, wir hören uns wieder am Dienstag, am kommenden Dienstag um
5.55 Uhr. Bis dahin, danke, tschüss.
Bis dahin, tschüss.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hype.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.